Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Hörblicke mit Zeiss. Ich bin Heinrich Raub und ich begrüße alle, die uns eingeschaltet haben. Sonderfolge deshalb, weil wir uns heute und in zwei weiteren Folgen mit eher Geschichtlichem befassen wollen. Weniger Geschichtlichem der Augenoptik, sondern Geschichtlichem zum Unternehmen Zeiss und zum Unternehmer Carl Zeiss. Die Carl Zeiss AG ist ein Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie mit Sitz der Konzernleitung in Oberkochen am Fuße der Ostalb. Weitere Standorte befinden sich in Jena, in Aalen, Berlin, Göttingen, Wetzlar sowie international unter anderem in USA, Ungarn, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Indien oder auch China. Das Unternehmen selber beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter, 10.000 davon in Deutschland. Im Ranking der wertvollsten Marken Deutschlands lag Zeiss 2015 auf Platz 33 mit einem Markenwert von 821 Millionen Euro. Und bei der diesjährigen Universum Young Professional Studie wurde Zeiss erneut unter die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt. Zur Geschichte dieses Unternehmens gibt es sehr viel zu erzählen. Was wir in dieser und in den nächsten Folgen versuchen möchten, ist ein guter, kompakter, interessanter Einblick über das Leben von Carl Zeiss und der Gründung und auch dem Ausbau des Unternehmens zu geben. Dazu habe ich heute einen sehr interessanten und kompetenten Gesprächspartner eingeladen, Herrn Dr. Wolfgang Wimmer, Wirtschaftshistoriker und Leiter des Zeiss Unternehmensarchivs. Hallo Herr Dr. Wimmer.
Hallo Herr Raub.
Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden?
Wie man meiner Sprache schon entnimmt, stamme ich aus dem Süden, aus Bayern. Ich habe dann Geschichte studiert in München und bin später nach Berlin, damals in den 80er Jahren nach West-Berlin gewechselt, habe mich zunehmend im Geschichtsstudium auf Sozialgeschichte und dann auf Wirtschaftsgeschichte spezialisiert, habe über die Geschichte der Pharmaindustrie in Deutschland promoviert. Danach habe ich eine Ausbildung, ein Referendariat als Archivar am Landesarchiv in Berlin gemacht. Im Zuge dieser Ausbildung muss man auch 1,5 Jahre seines Lebens in dem netten Städtchen Marburg an der Lahn verbringen. Und am Ende dieser Ausbildung war die Stelle bei Zeiss ausgeschrieben in Jena und ich habe mich dafür beworben und bin seit 1996 bei Carl Zeiss. Ich bin verheiratet und habe drei kleine Kinder. Mein Ältester ist 10 und der Jüngste ist 5.
Und seit wann sind Sie als Archivar bei Zeiss? Gleich von Anfang an oder kam das später?
Ja, also da ich gelernter Archivar bin, was in der Industrie nicht so häufig vorkommt, bin ich also schon als Archivar zu Zeiss gekommen 1996 und habe dann damals auch schon gleich die Leitung des Archivs übernommen.
Muss ich mal ganz gleich direkt fragen, wen kennen Sie besser, Carl Zeiss oder Ihre Frau?
Ich hoffe mal, dass meine Frau nicht zuhört. Aber es gibt eben auch bei Carl Zeiss sehr, sehr viele unerforschte Fragen.
Ja, warum ich gefragt habe, weil Sie haben ja einige Bücher zum Unternehmen und zum Unternehmer Zeiss geschrieben. Sie haben Präsentationen vorbereitet und wahrscheinlich unzählige Vorträge gehalten. Sie sind für Ihre Archivsammlung auf Spurensuche gegangen, haben Tausende von Dokumenten, Schriften und Bilder studiert, eingeordnet und archiviert. Wenn ich Sie jetzt fragen dürfte, was fasziniert Sie am Leben Carl Zeiss am meisten?
Die Zeit von Carl Zeiss, die Lebenszeit, war geprägt von sehr großen Umbrüchen auch. Man hatte sozusagen die napoleonischen Wirren, die französische Revolution gerade hinter sich und man hatte eigentlich eine relativ ruhige Zeit des Biedermeier. Und in dieser Zeit beginnt ein großer Aufbruch und auch ein Umbruch im Denken der Menschen, im Handeln. Auch alles, was unser Land heute prägt, ist eigentlich in dieser Zeit entstanden. Und Carl Zeiss war in dieser spannenden Zeit, die eben sehr ruhig, fast ein bisschen dahin plätscherte und später dann durchaus auch sehr dramatische Einschnitte erlebte, in dieser doch sehr bewegten Zeit hat er etwas aufgebaut. Und das ist das, was ich faszinierend finde an ihm.
In diesem Jahr wäre Zeiss ja 200 Jahre alt geworden. Was Zeiss ja zum Anlass genommen hat, die Unternehmensgründung gebührend zu feiern, vor allem im Jena. Wer war Carl Zeiss und vor allen Dingen, warum Jena, wo er dort doch gar nicht geboren wurde?
Carl Zeiss hatte eine sehr vielfältige Ausbildung. Er war zum einen, hatte er Mechanik gelernt, zum anderen hatte sein Lehrherrn Friedrich Körner auch schon eine ganze Menge Entwicklungen im Bereich der Optik gemacht. Wir wissen allerdings nicht, wie intensiv Carl Zeiss da involviert war. Während seiner Wanderung hat er dann sich vor allem mit Mechanik beschäftigt. Also die Mechanik war ja sozusagen die Hightech-Branche zu dieser Zeit. Ist das, was die Jungen damals interessiert hat, was spannend war, wo sich was verändert hat. Und darauf hat sich Carl Zeiss zunächst konzentriert. Es macht den Eindruck, als ob er sich mit Optik erst dann beschäftigt hat, als er nach Jena zurückkam. In Jena war damals der Biologe Matthias Schleiden tätig, der sehr stark im Bereich der Zellforschung tätig war. Er war sogar einer der Begründer der Zelllehre, also der Lehre, dass alles Leben auf der Erde auf Zellen basiert, sowohl pflanzliches als auch tierisches Leben. Schleiden war Botaniker. Und für seine Arbeit nutzte er also das Mikroskop sehr, sehr intensiv und er begründete auch ein physiologisches Institut, wo er Biologen, aber auch Medizinern grundlegende Methoden beibringen wollte und dazu gehörte eben auch das Mikroskop. Und dazu brauchte Schleiden jemanden, der Mikroskope verfertigte. Es war zunächst Friedrich Körner gewesen und dann trat Carl Zeiss in diese Fußstapfen, allerdings noch mal in einer ganz anderen Größenordnung als Friedrich Körner, für den die Mikroskope nur ein Produkt unter anderem war. Carl Zeiss hat sich dann ganz stark auf die Mikroskope konzentriert. Also die Gründung des Unternehmens basiert schon sehr stark auf dieser Zusammenarbeit zwischen Universität, also Wissenschaft, und Handwerk bzw. Präzisionsmechanik.
Sie haben ja mit dem Historiker Stefan Petroff die Biografie zum 200. Geburtstag geschrieben, Carl Zeiss 1816 bis 1888. Haben Sie bei Ihren Recherchen irgendwas über Carl Zeiss rausgefunden, was Sie vorher noch nicht wussten?
Also ganz große neue Geschichten gibt es keine. Die sind alle bekannt, aber es gibt doch die eine oder andere Überraschung. Zum Beispiel die Geschichte, die gerne erzählt worden ist, Carl Zeiss hätte ursprünglich versucht, sich in Weimar niederzulassen. Da haben wir die Gelegenheit genutzt und haben endlich mal nach den Quellen gesucht. Ich hatte mir das schon lange vorgenommen. Und wir sind eben nicht fündig geworden. Und es gibt inzwischen doch deutliche Hinweise darauf, dass diese Geschichte eigentlich nur eine Legende ist, eine Erzählung, die erst ungefähr 30 Jahre nach dem Tod von Carl Zeiss zum ersten Mal erzählt worden ist. Und eine doch sehr spannende Geschichte, wie die dann Karriere gemacht hat, das fand ich eine überraschende Geschichte. Also ich dachte eigentlich ursprünglich auch, dass diese Geschichte stimmen würde. Und ich hatte auch ein bisschen mehr noch gehofft, dass wir doch mehr auch an den Privatmenschen Carl Zeiss rankommen. Aber da haben die Quellen uns doch leider sehr oft im Stich gelassen.
Wenn Sie jetzt einfach mal sehen würden, ich meine, er hat ja angefangen mit seinem Wirken, indem er eine Werkstatt gemacht hat. War er jetzt eher Unternehmer getrieben oder war das eher so ein dieser Mechaniker oder so dieses handwerkliche Getriebe oder Antrieb, so muss ich sagen?
Also ich glaube, dass das Technische ihn in erster Linie fasziniert hat. Das Technische schon in seiner Ausbildung als Feinmechaniker und Optiker und dann auch als Unternehmer, dass er seine Produkte, seine Mikroskope permanent verbessern wollte, das hat ihn fasziniert. Das war natürlich auch ein Antrieb, der vom Kundenkreis herkam. Er hat für die Universität sehr viel gearbeitet und da kamen natürlich auch entsprechende Anforderungen auf ihn zu. Aber ich glaube auch, dass das von ihm aus seinem Inneren kam.
Gab es denn da schon so eine Art, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Vorbelastung, dass er in diese Richtung Augen oder Optik ging?
Also die Geschichte Optik gab es eigentlich keine Vorbelastung. Man kann Parallelen zwischen Feinmechanikertätigkeit in der Zeit und der Tätigkeit seines Vaters als Drechslermeister sehen. Es ist sozusagen das eine ist eben Metallbearbeitung, das andere ist Holz oder andere Naturstoffe, die da bearbeitet werden. Die Bearbeitungstechniken im Drehen zum Beispiel, da gibt es auch Ähnlichkeiten. Aber in der Optik selber, da sehe ich eigentlich keine familiären Hintergründe. Es scheint auch so, dass Carl Zeiss während seiner Ausbildung eigentlich auch mehr sich mit Feinmechanik und Mechanik im Allgemeinen beschäftigt hat, als auch Optik, als mit Optik. Er hat zum Beispiel weder in Berlin noch in Wien, wo er als reisender Geselle einige Jahre verbrachte, weder an keinem dieser Orte hat er bei einem optischen Unternehmen gearbeitet, obwohl es in beiden Orten sehr bedeutende optische Unternehmen gab zu dieser Zeit.
Sie sagten ja vorhin schon mal, dass Sie gehofft hatten, ein bisschen mehr aus dem Privatleben von Carl Zeiss zu erfahren, als Sie da geforscht haben. Gibt es trotzdem ein, zwei Anekdoten, die Sie mal aus dem Leben von Carl Zeiss erzählen können oder die Ihnen vielleicht irgendwo, Sie hatten vorhin schon mal eine kurz angedeutet?
Also das sind eben alles Geschichten, von denen man nicht genau weiß, ob sie wirklich stimmen. Es werden zum Beispiel über relativ viele Feinmechaniker aus dieser Zeit wird die Geschichte erzählt, dass sie misslungene Instrumente auf dem Amboss zertrümmert hätten. Also es ist schon deutlich, wir sehen schon, dass Carl Zeiss ein sehr selbstbewusster Mann war. Er hat sich auch mit den Behörden durchaus angelegt, wenn das erforderlich war. Er hat sich auch nicht kleinkriegen lassen. Und man kann sich schon vorstellen, dass er auch mal sehr erbost war, wenn etwas abgeliefert wurde, was nicht seinen Qualitätsansprüchen entsprach. Aber wie gesagt, diese Geschichte mit dem Mikroskop, das auf einem Amboss zertrümmert worden ist, wird so auch von Winkel in Göttingen erzählt. Also es ist eine typische Feinmechanikergeschichte. Das macht mich immer ein bisschen skeptisch, ob die denn auch wirklich stimmt.
Okay. 1846 hat er ja quasi den Meilenstein für das heutige Unternehmen Zeiss gelegt. Wir haben ja schon gesagt, das waren so die Mikroskope, mit denen er angefangen hat. Wohingegen, das ja irgendwie, ich mache selber in Aalen Werksführung und erzähle unseren Kunden, wenn die durchs Werk laufen, halt auch immer, das war so ein bisschen so ein gewisser Trial-and-Error-Prozess. Sprich, ich habe was produziert und dann habe ich mal geschaut, wie gut war es dann jetzt einfach und war natürlich ziemlich in Schwankungen unterworfen. Und da kommt ja jetzt genau der Punkt rein, dass er dann eben Weggefährten getroffen hat, die dann für ihn ganz maßgeblich waren und die dieses ganze Setup komplett verändert haben. Wenn Sie da vielleicht mal was zu sagen können.
Also dieses Probieren am Anfang war damals überhaupt für die gesamte optische Produktion, abgesehen von astronomischen Geräten, aber bei allen anderen optischen Geräten war das gang und gäbe. Man hat verschiedene Linsen gefertigt und hat die so lange zusammen probiert, bis man ein optimal funktionierendes Objektiv hatte. Das heißt, jedes Objektiv war etwas anders. Es gab keine zwei absolut identischen Objektive. Und dieses ewige Probieren, wie Carl Zeiss selber in einem Brief an einen Freund geschrieben hat, das war eben nicht Carl Zeiss Sache, sondern ihm war klar, dass man da nur wirklich vorankommen kann, wenn man diese ganze Entwicklung auf eine systematische, wissenschaftsbasierte Grundlage stellt. Da hat er zunächst selber Versuche gemacht. Er hatte ja auch eine Ausbildung, die durchaus auch akademisch war. Er hatte an der Universität auch Mathematikvorlesungen gehört. Das reichte aber nicht, dieses Vorwissen, dass er das Problem lösen konnte. Genauso wenig die Versuche mit dem Mathematiker Barfuß, der schon mit seinem Lehrherrn Friedrich Querner zusammengearbeitet hatte. Auch diese Versuche führten nicht zum Erfolg. Und dann war es im Grunde auch ein bisschen Zufall, auch diesem kleinstädtischen Milieu vielleicht etwas zu verdanken, dass dieser Physiker Ernst Abbe und Carl Zeiss sozusagen aufeinandertreffen mussten in so einem kleinen Ort. Ernst Abbe hat sich von Carl Zeiss eben Instrumente für seine Vorlesungen machen lassen. Und so kam Carl Zeiss auf die Idee, den Ernst Abbe zu fragen, ob er sich denn nicht auch mit diesem Problem befassen will. Und das Markante und Interessante daran ist, dass auch Ernst Abbe sich zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs in irgendeiner Form mit optischen Problemen beschäftigt hatte. Für ihn war das auch Neuland und vielleicht hat er das Problem auch ein bisschen unterschätzt und dachte, die Optik, machen wir jetzt ein paar Jahre und dann wenden wir uns anderen Dingen zu. Dem war aber dann nicht so, sondern er blieb sein Leben lang bei dieser Sache und hat dann auch ganze Schulen gebildet, die auch alle sich mit Optik beschäftigt haben.
Da haben wir den Ernst Abbe mit da reingenommen und dann war es ja so, aber ich weiß es deshalb, weil ich zum Teil, wie gesagt, auch Werksführung mache und dann mich auch mit diesem Thema beschäftigt habe, dass die ja dann irgendwann auch wiederum an so eine physikalische Grenze kamen, weil einfach die Materialien, was sie da verwendet haben für ihre optischen Geräte, nicht mehr ausreichend waren. Und dann gab es ja noch den dritten, eben den Otto Schott, den sie dann noch zu Rate gezogen haben, um eben bessere Materialien für ihre Geräte zu machen. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze zu sagen.
Otto Schott hatte zwar in Jena promoviert, aber er war wohl externer Doktorand gewesen. Das heißt, er war nie eigentlich in Jena als Student ansässig gewesen. Aber nichtsdestotrotz wusste er von daher, dass es dort neue Ansätze gab, dass Carl Zeiss und Ernst Abbe da intensiv zusammenarbeiteten. Und das brachte ihn dazu, einen Brief an die beiden zu schreiben, wo er neue Glasproben, die er erschmolzen hatte, beilegte. Otto Schott hatte ein Verfahren entwickelt, wie man experimentell kleine Mengen an Versuchsglas erschmelzen konnte. Das Glas, das er zunächst beigelegt hat, war nicht erfolgversprechend. Das hat Abbe sehr schnell herausgefunden. Aber das Verfahren, dass man nun seriell verschiedene Glassorten, verschiedene Mischungen zur Herstellung von Glas ausprobieren konnte und dabei optisches Glas, also Glas mit möglichst guten optischen Eigenschaften gewinnen konnte. Dieses Verfahren erschien Abbe sofort erfolgsversprechend. Er nahm sofort die Arbeit mit Otto Schott auf. Otto Schott siedelte dann schließlich auch nach Jena über und so entstand ein zweites sehr erfolgreiches Unternehmen.
Also war es nicht so, dass Zeiss und Abbe sich jemand gesucht haben, sondern dass eher andersrum, dass Otto Schott Ideen hatte und versuchte, sie dort jetzt irgendwo an den Mann mitzubringen.
Also Abbe hat an einer Stelle geschrieben, man hätte damals durchaus Rechnungen mit Fantasieoptik gemacht, also mit Gläsern, die es gar nicht gab. Also er hatte den Bedarf, aber er war von sich aus nicht auf Otto Schott gekommen, sondern Otto Schott hatte sich an ihn gewandt. Also da traf sich Angebot und Nachfrage sozusagen ideal.
So, jetzt haben wir gehört, dass Carl Zeiss mit seiner Werkstatt angefangen hat, eher so im mechanischen Bereich, sprich Mikroskope oder optische Geräte zu bauen. Aber was für uns natürlich als Brillenglaslieferer oder Hersteller oder für mich als Augenoptiker ganz spannend ist, wie oder wann kam er denn eigentlich zum Brillenglas?
Carl Zeiss hatte ja von Anfang an auch einen Verkaufsladen, in dem er Geräte und Produkte anderer Hersteller verkauft hat. Und dort hat er auch Brillengläser hergestellt und wohl auch angepasst. Wir haben auch eine Quelle, wo er in einem Inserat auch selbst hergestellte Brillengläser anbietet. Aber einen großen Umfang kann das nicht eingenommen haben. Es gibt keine speziellen Preislisten oder sonst irgendwas aus dieser Zeit, das wirklich auf diese Brillengeschichte verweist. Carl Zeiss hat dann 1880 diesen Optikerladen aufgegeben, weil das Unternehmen so stark gewachsen ist, dass dieser Optikerladen einfach nicht mehr dazu gepasst hat. Das Thema Brillenglas insgesamt ist vom Unternehmen dann erst um 1908 aus der Zusammenarbeit mit Alvar Gullstrand zusammen wieder aufgenommen worden. Also man hatte praktisch 30 Jahre lang dann keine Brillengläser mehr.
Wir wissen ja, dass Zeiss, also gerade auch aus der Biografie, dass Zeiss oder das Unternehmen Zeiss ja sehr sozial eingestellt war. Also genau konträr zu dem, wie eigentlich die damalige Zeit eigentlich so die Industrie oder Arbeitsverhältnisse gehabt haben. Wenn man da jetzt mal drauf schaut, was bedeutete das für die damalige Zeit, wenn jetzt jemand so anders war?
Also wir haben ja schon in dieser Zeit ein gewisses Umdenken, gerade in Deutschland, wo die sozialen Fragen doch zunehmend auch in den Mittelpunkt rücken, auch eine öffentliche Diskussion über diese Themen. Zeiss, die Firma, ist da relativ früh dran mit der Krankenversicherung, zum Beispiel 1875, einige Jahre vor der gesetzlichen Krankenversicherung oder mit anderen Dingen. Aber das gehört eben auch zu diesem Umbruch in dieser Zeit und dazu, wie die Grundlagen eigentlich unseres heutigen Wirtschaftslebens in der damaligen Zeit gelegt worden sind und wie Carl Zeiss da aktiv daran teilgenommen hat.
Ich kann mich erinnern, es gab ja mal in einem späteren Stiftungsstatut, was dann der Unternehmen, da werden wir später nochmal drauf kommen, diese Vorgabe, was der höchste Mitarbeiter des Unternehmens gemessen an dem, sagen wir mal, gehaltlich oder Lohnniveau niedrigsten Mitarbeiter verdienen durfte. Das fand ich also eine ganz spannende. Vielleicht können Sie den Auszug nochmal nennen.
Das war damals der 10-fache Durchschnittslohn eines Facharbeiters, eines ausgelernten Facharbeiters, der 3 Jahre lang im Unternehmen war. Wurde dann also immer genau ausgerechnet, was ist der Durchschnittslohn, damit man eben auch genau wusste, was das höchste Einkommen ist. Gab natürlich immer schon dann auch Graubereiche, wie geht man mit Aufsichtsratsmandaten und den Tantiemen, die daraus hervorgehen, um. Es war also nie so einfach zu handhaben. Aber man hat schon festgestellt, dass zumindest bis vor einigen Jahren die normalen Gehälter von Managern sich durchaus auch in anderen Unternehmen und in anderen Branchen an diesen Größenordnungen orientiert haben. Es ist erst in den letzten Jahren zumindest in einigen Unternehmen, was man so in der Presse liest, die Zahlen dann derartig in die Höhe geschossen, dass dieses Verhältnis heute so keine große Rolle mehr spielt.
Wenn wir in dieses Thema soziales Engagement gehen, wird wahrscheinlich auf kurz oder lang, müssen wir den Namen Ernst Abbe nennen, der ja maßgeblich zum Charakter des Unternehmens damals beigetragen hat. Vielleicht sagen Sie da noch 2-3 Worte zu.
Also Ernst Abbe stammt ja wirklich aus einem Arbeitermilieu und ist ein richtiger Aufsteiger und zwar über Bildung, über Ausbildung, über sein Studium. Deshalb hat er eben auch der Universität, insbesondere der Universität Jena, immer sehr viel gedankt. Er hat der Universität auch sehr viel zurückgezahlt dafür, was er ihr verdankt. Aber er hat eben die Welt, wie er selber gesagt hat, auch immer weiter mit den Augen des Arbeiterkindes gesehen. Und für ihn war es ähnlich wie vielleicht August Bebel zur gleichen Zeit, dem Vorsitzenden der SPD, ein sehr wichtiges Anliegen, dass der sogenannte vierte Stand, die Arbeiter, eben gleichberechtigt im Staat und im Sozialwesen sind, während Bebel da eher auf sozialistische Strategien zielte, dachte Abbe, dass das doch innerhalb eines liberalen Wirtschaftssystems möglich ist und man aber eben die Rahmenbedingungen entsprechend schaffen muss. Und das hat er modellhaft im Unternehmen und dann mit Hilfe der Carl Zeiss Stiftung so umgesetzt. Und in dem, was er da getan und gemacht hat, war er in gewisser Weise auch der Vordenker, einer der Vordenker dessen, was wir heute soziale Marktwirtschaft nennen. Man kann es auch personifizieren, also auch Menschen, die sozusagen heute zu dem Konzept soziale Marktwirtschaft beigetragen haben, die unmittelbar in Kontakt mit Abbe und der Zeiss Stiftung standen. Und zum Schluss muss man sagen, hat sich ja dann doch eher Abbe als Bebel durchgesetzt. Es ist eben doch eher der liberale Kapitalismus, in dem eine soziale Marktwirtschaft möglich ist und das Modell des Sozialismus, auch wenn Bebel natürlich eine ganz andere Vorstellung von Sozialismus hatte als das, was wir da erlebt haben, hat sich eben so nicht durchgesetzt.
Sie haben in der Biografie kam mal der Begriff, da ging es um die Aktualität des Zeiss'schen Vermächtnisses. Wenn ich Sie fragen dürfte, was würden Sie verstehen unter dem Begriff Zeiss'sches Vermächtnis?
Also für Zeiss kam es immer sehr auf Präzision an. Er war sehr technikaffin und technikorientiert. Und das ist ein großer Teil des Vermächtnisses, das er in das Unternehmen eingepflanzt hat. Das Unternehmen war und ist immer technikgetrieben gewesen. Das hat manchmal auch zu ökonomischen Problemen geführt. Nicht alles, was technikgetrieben ist, ist ökonomisch immer erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz, auch das Wiedergesunden nach Krisenzeiten war doch immer bei Zeiss auf einer technisch-technologischen Basis und nicht deswegen, weil man vielleicht günstiger produzieren konnte oder irgendwie so etwas.
Wenn Carl Zeiss heute Unternehmer wäre, was würden Sie ihm alles zutrauen? Wie muss ich mir ihn heute vorstellen als Unternehmerpersönlichkeit?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also wie gesagt, ich sehe in ihm stärker die technische Persönlichkeit, weniger den Kaufmann, obwohl er natürlich innerhalb des Unternehmens dann in dem Gespann AB Zeiss mehr die kaufmännische Rolle gespielt hat. Er war ein umgänglicher Mensch, aber er hatte auch autoritäre Züge. Er wusste schon, wo es lang geht und hat es dann auch seinen Mitarbeitern so vermittelt. Ich glaube, dass er jemand war, der auch immer dem Boden verhaftet blieb und nie irgendwie abgehoben hat.
In dieser ersten von insgesamt 3 Folgen zum Unternehmen Zeiss haben wir uns heute mit dem Gründer befasst. Im nächsten Beitrag wird es um die Anfänge des Unternehmens gehen und in der letzten Folge wollen wir uns dann über die spannende Zeit von Zeiss vor und nach der Wende unterhalten. Bleiben Sie, liebe Zuhörer, gespannt. Sollten Sie Fragen haben, Herr Dr. Wimmer, ist es okay für Sie, wenn sich unsere Zuhörer direkt an Sie wenden dürfen?
Ja, gerne. Natürlich ist es mir eine Freude, darüber erzählen zu dürfen. Aber natürlich auch gerne, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist wolfgang.wimmer@zeiss.com.
Super, vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank, liebe Zuhörer. Für heute sind wir am Ende. Ich sage Tschüss und bis bald und versäumen Sie nicht unsere nächste Folge.
Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de/hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.